Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Die Themen für die Vorträge haben als Hauptüberschrift die Überschrift Unser innerstes Potenzial. Jeden Abend beleuchte ich einen dieser Aspekte unseres inneren Potenzials. Ich möchte heute beginnen mit einem buddhistischen Text. Das ist das Muni Sutta aus dem Pali-Kanon, aus der Sammlung des Sutta Nipada. Das Sutta Nipada ist die älteste Schicht des Pali-Kanons. Insofern geht man davon aus, dass die Texte, die dort gesammelt sind, dass die dem, was der historische Buddha Shakyamuni gelehrt hat, sehr, sehr nahe kommen. Die Übersetzung, die ich hier habe, die ist von Jnanatiloka, der, also ich weiß nicht mehr ganz genau, aber 1905, Pi mal Daumen, in dieser Größenordnung nach Sri Lanka gefahren ist und dort buddhistischer Mönch wurde und einen Großteil des Pali-Kanons übersetzt hat, schon in den 20er, 30er Jahren. Dessen Sprache natürlich jetzt schon 100 Jahre alt ist, insofern würde man das heute ein bisschen anders übersetzen. Dem Sinn nach stimmt es auf jeden Fall. Das sind prinzipiell sehr gute Übersetzungen. Es gab im 3. Jahrhundert vor Christus gab es einen sehr berühmten Kaiser in Indien, das war Ashoka. Der hat fast den ganzen indischen Subkontinent beherrscht und auf seiner Höhe, seiner Machtfülle, man erzählt, dass das im Zusammenhang zu einer sehr grauslichen Schlacht war, also wo sehr, sehr viele Tote auf dem Schlachtfeld gelegen sind und er dann die Einsicht bekommen hat, dieses Dahinmetzeln von Menschen ist nicht so das Optimum und diese Einsicht hat ihn dazu gebracht, dass er dann Buddhist geworden ist. Er hat dann den Buddhismus sehr, sehr stark gefördert. Was von ihm übrig geblieben ist, sind solche Säulen. Er hat in seinem ganzen Kaiserreich Säulen aufstellen lassen, auf denen die buddhistischen Texte eingemeißelt waren, beziehungsweise wesentliche Aspekte der buddhistischen Texte. Auf einer dieser Säule steht auch drauf, dass er buddhistische Botschafter bis nach Griechenland geschickt hat. Was ich sagen wollte war, dass dieser Text, also das Muni Sutta, gehört zu den 7 Texten, die Ashoka empfohlen hat zu lesen. Wenn man sich den gesamten Pali-Kanon vorstellt, also das sind so ein paar tausend Seiten, ist es einer der wichtigen Texte. Ich lese so ein paar Stücke vor. Muni ist ein Begriff, der vorbuddhistisch ist und heißt wörtlich übersetzt der Schweigsame. So würde ich das heute übersetzen. Jnanatiloka hat ihn übersetzt mit der Schweiger. Würde man heute wahrscheinlich so nicht mehr sagen, sondern ich glaube, schweigsam klingt besser für unsere Ohren. Und der bezog sich auf Asketen, die halt nichts mehr geredet haben, die sozusagen als Gelübde genommen haben oder als Regel, dass sie halt entweder den Rest ihres Lebens nichts mehr reden oder für eine bestimmte Zeit nichts mehr reden. Dann im buddhistischen Gebrauch ist es eine Bezeichnung für den historischen Buddha. Das heißt, da hat er schon ein bisschen eine Begriffswandlung erfahren, aber er manifestiert oder er drückt einen Aspekt des buddhistischen heiligen Ideals aus. Ja, wobei klar ist, dass der Buddha selbst ja nicht geschwiegen hat, sondern er hat sehr, sehr viele Lehrreden gehalten. Aber der Aspekt des Schweigens ist offensichtlich ein wichtiger Aspekt. So, und jetzt würde ich gerne ein paar so Textstellen vorlesen. Im Vers 207. Vertrauter Umgang zeugt Gefahr, häusliches Zugesellen brütet Schmutz. Vertrauten Umgang häuslich Zugesellen meiden, dies wahrlich ist die Denkart eines Muni. Da haben wir im Prinzip schon den ersten Aspekt, der typisch ist für die Zeit des Buddha. Und wenn man buddhistische Texte liest, was ganz gut ist, immer im Hinterkopf zu haben. Das heißt, das Heiligenideal war ein Mönchsideal zur Zeit des Buddha. Und deswegen hat er als Idee gehabt, dass, wenn man Mönch wird, man in die Hauslosigkeit zieht. Also sich von der eigenen Familie trennt, so wie er das ja selbst auch gemacht hat. Das heißt, er hat seinen einjährigen Sohn Rahula verlassen und seine Frau und ist dann also Asket geworden. Die Idee dahinter ist, dass man sich der spirituellen Praxis 100% widmen kann und nicht durch das Familienleben abgelenkt wird oder durch den Beruf. Das ist die Idee dahinter. Deswegen diese Formulierung. Vertrauter Umgang zeugt Gefahr, häusliches Zugesellen brütet Schmutz. So. Das ist sozusagen das Umfeld. Der zweite Vers 208: Entstandenes, wer tilgt und nicht es wachsen lässt, dem, was in ihm entstehen will, nicht Einlass gibt. Von ihm, dem Muni, einsam wandern, sagt man, er sah die Friedensstätte als ein großer Seher. So, also dieser Abschnitt hat mehrere Aspekte. Die ersten zwei Sätze beziehen sich eigentlich auf das Konzept, was wir durchgängig uns schon angeschaut haben. Das heißt, das Konzept frei sein von Störgefühlen. Ja? Das meint also entstandenes, wer tilgt und es nicht wachsen lässt. Damit meint es sämtliche negativen Erfahrungsebenen wie Neid, Gier, Hass, Verblendung, Aversion. Also, das ist eigentlich nichts Neues. Bisschen anders ausgedrückt, aber das ist die Idee. Wenn es da ist, es nicht wachsen lassen, versuchen es gar nicht entstehen zu lassen. Das ist damit gemeint. Dann haben wir diesen Aspekt des Einsamwanderns. Das ist dieser Aspekt des Schweigsamens, also sich sozusagen aus dem Alltag oder aus dem alltäglichen Getriebe herausnehmen und sich nur seiner spirituellen Praxis widmen. Und der letzte Satz, er sah die Friedensstätte als ein großer Seher. Da müsste man jetzt im Pali-Original nochmal genau nachschauen, worauf sich das bezieht. Es gibt da mehrere Bedeutungsebenen bestimmt. So wie ich es lese, wäre die Friedensstätte ist ein anderer Begriff für der große Frieden, also für Nirvana oder Nibbana. Ja, also die positive Beschreibung des Zustandes, frei sein von Verblendung, Gier und Hass. Als ein großer Seher. Das kann man in zwei Richtungen jetzt lesen. Das eine ist, dass in der Zeit im 6., 5. Jahrhundert vor Christus war das Bild eines Heiligen immer damit assoziiert, dass er bestimmte übernatürliche Kräfte hatte. Das waren die Siddhis. Und einige dieser Kräfte, die wurden auch dem Buddha zugeschrieben. Also das war Hellsicht, das war die Fähigkeit, in vergangene Leben zu sehen, das war Gedankenlesefähigkeit und solche Dinge. Und ein Seher ist so eine Person mit übernatürlichen Kräften. Das ist die eine Lesart. Die andere Lesart ist, und deswegen müsste man sich das Pali anschauen, die Idee der Weisheit ist ja die Idee, die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Das heißt also, auch in diesem Kontext wird der Begriff des Sehens benutzt. Das heißt also zum Beispiel Vipassana. Also heißt nichts anderes als klar die Dinge zu sehen. Und das ist die Hauptpraxis in der Meditation oder ein Hauptaspekt der Meditation. Ja, der eine Aspekt ist innere Ruhe und der andere Aspekt ist also die Dinge klar zu sehen, wie sie passieren. Sprich, genau zu sehen, welche Gedanken sind da, genau zu sehen, welche Gefühle sind da, welche Gewohnheitsmuster haben sich eingeklickt und diese ganzen Dinge. Ja. Insofern ist dieser Begriff ein großer Seher in mehrere Richtungen möglich zu interpretieren. Dann es geht weiter, er als ein Muni, gierbefreit und wunschlos, das kennen wir auch schon, hat nicht zu kämpfen mehr, ist hingelangt zum anderen Ufer. Das andere Ufer ist wieder ein Bild, das die Leere eine Art Floß ist, um von einem Ufer, und das ist das Ufer der Verwirrung, überzusetzen zum Ufer des Nirvanas, sprich also des Zustandes von innerer Freiheit, von Gelassenheit, von Frieden. Was mitschwingt, ist, dass die Leere an sich nicht absolut zu setzen ist, sondern nur ein Mittel zum Zweck. Das heißt, es geht hier nicht darum, eins zu eins alles zu übersetzen, sondern man hat sehr wohl die Freiheit, im Alltag mit den Techniken auszuprobieren und zu experimentieren, wie ist es denn für meine eigene Praxis am hilfreichsten, um zum anderen Ufer überzusetzen. Das ist die Idee des Flosses. Das kommt oft in den Pali-Kanon vor. Aber ich glaube, ihr habt so eine Idee von diesem Bild eines einsam schweigenden Asketen. Ja, das wollte ich so ein bisschen in den Raum stellen. So, wir machen jetzt einen Sprung in die griechisch-römische Antike. Und ihr erinnert euch, Foucault hat ja damit begonnen, mit dem Begriff der Sorge für sich selbst. Und ursprünglich war das so ein Aspekt für adlige Jünglinge, damit sie erstmal klar denken lernen, damit sie in sich gefestigt sind, damit sie Umgang mit ihren eigenen Störgefühlen üben können, um dann in die Politik einsteigen zu können und dann sozusagen auch andere Menschen führen zu können. Aber immer auf der Basis, erst wenn ich mich selbst optimal führen kann, dann kann ich auch andere Menschen führen. Das heißt, das Ideal hier war auf der einen Seite sehr wohl dieser Aspekt des Umgangs mit den eigenen Störgefühlen, aber bezogen auf aktiv sein in der Polis, also in der Politik, beziehungsweise also im Umgang mit anderen Menschen. Das ist ein Unterschied zu diesem asketischen Ideal des Muni aus dem Buddhismus. Ja, das ist sozusagen ein Unterschied, wobei es auch in der griechischen Antike sehr wohl einsame Asketen gab, die also bettelnd durch die Gegend marschiert sind und die Leute geärgert haben oder ihnen Weisheit verkauft haben oder was auch immer. Also dieses Ideal des einsamen Asketen gab es in der griechischen Antike sehr wohl auch, aber die Haupttradition, die sich entweder auf Plato bezieht, also auf Sokrates, worauf sich ja Foucault mit seinem Begriff der Selbstsorge oder der Sorge für sich selbst bezieht, beziehungsweise dann die Stoa, also die Hauptphilosophie der römischen Antike, die haben alle den Begriff der Zugewandtheit zur Gemeinschaft, das heißt in der Gemeinschaft zu sein. Man könnte das jetzt mit so einem Sufi-Wort beschreiben, also in der Gemeinschaft sein, aber nicht von der Gemeinschaft sein. Das heißt, sich sozusagen nicht über diesen, durch den, die ganzen Alltagssorgen sich aus seiner inneren Balance herausbringen, aber sehr wohl für das Ganze arbeiten. So müsste man es sich vorstellen, denke ich mir. Und der, sage ich mal, Hauptbegriff, zumindest in meiner Interpretation des Ideals der griechischen Antike, war ja, dass man Charakterstärke entwickelt. Das heißt, dass es darum geht, ein Selbstbild zu kreieren über die Auseinandersetzung mit der Philosophie, dass man allen widrigen Umständen des Alltages gut begegnen kann, dass man sozusagen innerliche Stärke hat. Und ich habe das formuliert in diesem Zweisatz, oder ich glaube, das war auch von Foucault, wenn ich mich richtig erinnere, also die Idee, ich kann. Ja, also dass ich wirklich innere Stärke entwickle. Und das war ja dann im Gegensatz zum Übergang zum Christentum, wo dann im Christentum eher dieser Aspekt du sollst hineinkam und nicht mehr ich kann, sondern du sollst. Das heißt der Aspekt der Unterwerfung. So, in dem Kontext hat er den Begriff benutzt. Aber worauf ich hinaus wollte, war dieser Begriff der starken Persönlichkeit als Ideal der römisch-griechisch- oder griechisch-römischen Antike. Und das Interessante ist, es gibt jetzt einen ähnlichen Begriff in der westlichen Psychologie dafür. Und witzigerweise bin ich bis jetzt gar nicht drauf gekommen, dass es diesen Begriff gibt, der genau das Gleiche eigentlich meint. Und zwar, also man könnte es übersetzen, also die gängigste Übersetzung ist, aber ich fange jetzt vom Deutschen an, also wenn wir von diesem Ideal der starken Persönlichkeit, die den äußeren widrigen Umständen gut gewappnet ist, dann könnte man das auch beschreiben mit dem Begriff der psychischen Widerstandsfähigkeit. Ja, das ist ja eigentlich damit gemeint. Und dieser Begriff wird dann ins Lateinische wahrscheinlich übersetzt und das ist die Resilienz, was im Moment in den letzten 10 Jahren total boomt, dieser Begriff. Aber dieser Begriff meint nichts anderes, als dass man innerlich stark ist, um den Widrigkeiten des Alltags gut begegnen zu können. Und das ist eigentlich, weiß ich nicht, eigentlich ist es offensichtlich mein Lieblingswort, der Hauptbegriff, um den es auch in der griechisch-römischen Antike ging. Das ist das Interessante. Und wenn wir uns diesen Begriff der Resilienz jetzt aus unserem eigenen Kontext ein wenig genauer anschauen, dann ist der Begriff bei uns in der westlichen Psychologie ganz anders hergeleitet worden. Und das ist ein Begriff, der eigentlich schon aus den 50er Jahren stammt, aber in den 70er Jahren durch eine berühmte Studie, von der Emmy Werner bekannt wurde. Und zwar hat sie eine Studie gemacht, in der in der 698 Kinder des Jahrgangs 1955 aus schwierigen Verhältnissen, diese Kinder hat sie 40 Jahre lang beobachtet und sozusagen ihre psychisch-berufliche Karriere dokumentiert und hat festgestellt, dass 2/3 dieser Kinder haben schwierige Probleme aus dieser schwierigen Entwicklungsumgebung, in der sie aufgewachsen sind, haben später sozusagen auch Probleme entwickelt. Also wie Drogensucht, wie Aggressivität, wie Schulversagen und so. Aber, und das war das Interessante, 1/3 der Kinder haben eine ganz normale Entwicklung hinter sich gebracht. Also sind in desolaten Umständen aufgewachsen, aber waren dann später erfolgreich im Leben. Und für diese Kinder hat sie diesen Begriff, diese Kinder hatten die Fähigkeit, psychische Widerstandskraft entwickelt, und das hat sie dann als Resilienz genannt. Daher kommt eigentlich dieser Begriff bei uns in der westlichen Psychologie, also anders jetzt als in der griechischen Philosophie. Aber, und dann gibt es mehrere Forschungsprojekte, die dann sozusagen Bevölkerungsgruppen untersucht haben, die schwierige Ausgangsbedingungen haben, und dann untersucht, also stimmt diese 2/3-Formel. Und das Interessante ist, es gibt offensichtlich in allen unterschiedlichsten schwierigen Bevölkerungsgruppen gibt es immer wieder 1/3 von Personen, die es schaffen, ganz normale Entwicklungswege hinter sich zu bringen. Und dann hat man natürlich versucht herauszufinden, womit hängt das zusammen und wie ist diese Resilienz, also wie definiert man jetzt diese innere Widerstandsfähigkeit. Der eine Aspekt, also was sind die Umgebungsvariablen für diese Kinder, war, dass natürlich das familiäre Umfeld ein wesentlicher Aspekt hatte. Und, aber ich beginne mal, also diesen Begriff der Resilienz einzugrenzen, weil der, ich sag mal, viel genauer ist, als wie sich das die griechische Antike definiert hat, als auch wie das im Buddhismus zumindest aus dieser Perspektive definiert wurde. Und da habe ich jetzt natürlich wieder meine Kärtchen dabei. Also das erste Ergebnis bei den Untersuchungen war, dass intelligente Kinder resilienter sind als nicht intelligente Kinder. So. Das deckt sich mit meinen Erfahrungen in den Achtsamkeitskursen. Also man braucht ein gewisses Grundkognitives Voraussetzung, um irgendwie mit diesen Dingen umgehen zu können, interessanterweise. Also, und interessanterweise wird das durch diese Studien bestätigt. Dann gibt es den ganzen Bereich der Selbstregulation. Und das ist nichts anderes als der Bereich, also Umgang mit Gefühlen. Und das Interessante in den Studien, in den Resilienzstudien, zeigen, dass Mädchen resilienter sind als Buben. Das heißt, die haben die Fähigkeit, konstruktiver mit der eigenen Gefühlslage umzugehen. Sei das jetzt in der Wahrnehmung der eigenen Gefühle, als auch im Austausch über die eigenen Gefühle. Interessanterweise, wenn man sich dann die Buben anschaut, die resilienter sind, gibt es da auch einen speziellen Typus von Bub. Und zwar, das sind genau die Jungs, die sehr wohl über ihre Gefühle sprechen können. Das sind die Jungs, die dann resilienter werden. Das heißt, die Draufhauer sind eher nicht so optimal unterwegs aus der Perspektive der Resilienz. Also wenn wir jetzt Resilienz als die Fähigkeit definieren, mit widrigen Umständen gut umgehen zu können, beziehungsweise wenn man irgendwelche Tiefschläge erlebt hat, dass man sich dann wieder aufrappelt. Das ist eigentlich die klassische Definition. Ja, also das ist diese Stärke. Das heißt, es geht bei diesem Aspekt der Selbstregulation und Selbstfürsorge geht es also um den Umgang mit eigenen Impulsen. Das heißt, das Thema Impulskontrolle ist eine Fähigkeit. Und die Kinder, die stärkere Impulskontrolle haben, sind resilienter als die Kinder, die ein Problem mit Impulskontrolle haben. Und das ist eins zu eins natürlich auf die Erwachsenen auch einzulegen, also umzulegen. Das heißt, wenn ich gelassener mit meinen mich nervenden Arbeitskollegen umgehen kann, habe ich weniger inneren Stress, als wenn ich gleich sozusagen auf 380 bin. Ja. Also eigentlich sehr gut nachzuvollziehen. Der nächste Aspekt ist das Thema der Selbstwirksamkeit. Das heißt, das Bild, welches Bild habe ich von mir? Habe ich von mir das Bild, dass ich in der Welt etwas verändern kann durch mein Tun? Oder habe ich von mir eher das Bild, ich kann eh nichts verändern? Und Resilienz bedeutet, so wie auch in der Antike, natürlich hat man immer die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen und Dinge zu machen. Das wird sich zwar nicht immer eins zu eins umsetzen zu lassen, aber man kann Welt sehr wohl beeinflussen und das ist auch wichtig. Das ist überhaupt die Grundbasis der Stoa gewesen, um überhaupt politisch aktiv zu sein. Weil ich bin ja nur dann, oder es macht ja nur dann also Sinn, politisch aktiv zu sein, wenn ich die Idee habe, ich kann was ändern. Wenn ich da sitze und sage, ich kann eh nichts machen, dann ist das erstmal eine schlechte Ausgangsbedingung. Und insofern ist dieser Aspekt, also oder Persönlichkeitsaspekt, dass ich sehr wohl das Gefühl habe, ich kann Dinge ändern. Und zwar im Außen als auch im Innen. Das heißt, auch ich kann mich selbst verändern. Damit einhergehend ist eine realistische Selbsteinschätzung. Das ist auch interessant. Und das ist das, was wir in der Meditation oder in der Achtsamkeitsmeditation ja üben. Das heißt, einfach das wahrnehmen, was im Moment da ist. Und daraus entsteht die Fähigkeit der Selbsteinschätzung. Das heißt, ich kriege ein gutes Gespür für Dinge, die mir gut tun, für Dinge, die mir nicht gut tun, für Gefühle, die im Moment da sind, als auch, also das heißt, die Selbstwahrnehmung nimmt einfach stärker zu. Durch unsere Atembetrachtung. Das ist ein Trainingsaspekt. Und das ist sozusagen auch ein Definitionsaspekt von Resilienz. Weil aus der adäquaten Selbsteinschätzung kann ich dann auch viel besser adäquate Ziele definieren. Das heißt, Ziele, wo ist meine Zukunftsgestaltung? Das hängt sozusagen mit der Selbstwirksamkeit zusammen. Das heißt, ja, glaube ich, brauche ich jetzt nicht mehr so viel zu sagen. Was haben wir denn noch? Dann gibt es den Aspekt der Lösungsorientierung. Also resiliente Menschen und Kinder und Erwachsene sind lösungsorientiert. Das heißt, die jammern nicht die ganze Zeit über, dass die Welt so schlimm ist, man nichts tun kann und meine Vergangenheit so schlecht war und überhaupt, sondern sie schauen sich das Problem an und überlegen dann, okay, und was kann ich jetzt tun? Das heißt, Lösungsorientierung heißt auch immer, zukunftsorientiert zu sein. Und das hilft einem auch, also Widrigkeiten besser zu überstehen. Was haben wir denn noch? Dann ist ein interessantes Phänomen, dass die Kinder, die dort untersucht werden und sich als resilienter herausgestellt haben, das waren Kinder, die hatten ein Interesse an der Welt. Die waren einfach neugierig auf die Welt und damit verbunden, die hatten auch eine Freude am Lernen. Das heißt, sie sind in der Regel gerne zur Schule gegangen, weil es einfach viele Neuigkeiten und viele Dinge zum Lernen da gab, viel Neues zum Ausprobieren. Das heißt, die haben so einen Grundoptimismus mitgebracht und so ein Grundinteresse an der Welt. Und das ist für uns natürlich auch ein wichtiger Aspekt und den kennen wir im Prinzip auch. Also der ist schon öfter aufgetaucht als die Fähigkeit der Untersuchung oder des Anfängergeistes oder wie auch immer. Das heißt, sich wirklich auf die Dinge einzulassen und neugierig zu sein, was passiert hier. Und so. Also kennen wir eigentlich auch schon aus dem Achtsamkeitsansatz. Und dann gibt es der ganze Bereich, und das ist jetzt ein interessanter Aspekt, weil der sowohl in der Stoa ein Thema ist, als auch in der Psychologie, also in der westlichen aktuellen Psychologie, sage ich jetzt mal. das heißt also auch in der Resilienzforschung, und der sich zumindest in dem strengen Verständnis dieses einsam daherwandernden, in sich begründeten Muni ein bisschen anders ist. Das heißt, es ist der Beziehungsaspekt. Das heißt, Resilienz wird bei uns sehr wohl über die Fähigkeit des Einfühlsamen, also der Empathie, definiert. Das sind Kinder, die sich in die Perspektive des anderen gut hineinbegeben können. Und das ist Teil des Achtsamkeitstrainings im Prinzip. Das heißt, wenn ich mehr bei mir mitkriege, was in einer Situation passiert, dann kann ich mich auch flexibler in die Position des anderen hineinbegeben. Kennen wir im Prinzip auch schon. Und also in den Definitionen von Resilienz steht vertrauensvoll. Ich würde sagen, in meiner Begrifflichkeit wäre das der Aspekt der Offenheit. Ja, das heißt, wenn ich gelernt habe, für meine eigenen Prozesse offener zu sein, dann kann ich auch viel offener für die Prozesse von anderen Menschen sein. Also ich muss mich nicht sofort schützen, sondern ich kann erst einfach mal schauen, was passiert denn jetzt bei dem anderen oder was sagt der andere. Ja, und das hat natürlich was mit Vertrauen zu tun. Und der letzte Aspekt, der in diesen zu dem Beziehungsthema gehört, ist der Aspekt, dass diese Kinder, die resilient sind, auch um Hilfe bitten können. Das klingt jetzt ein bisschen komisch. Ersuchen andere eher um Hilfe, steht hier in meinem Text. Also das heißt, wenn man irgendwo ansteht, dass man auch innerlich so frei und, ich sag mal, locker ist, dass man sehr wohl andere auch fragen kann, okay, wie siehst du das, oder kannst du mir da helfen, oder kannst du mich in dem Punkt unterstützen. Also auch das ist eine Fähigkeit, die zur Resilienz dazugehört. Und ich glaube, auch das finden wir im Achtsamkeitsansatz im Prinzip. Das heißt, zu wissen, dass wir immer nur unsere eigene Meinung haben, dass es eine Perspektive ist, und wenn man in einem Team arbeitet, wenn man weiß, man selbst hat eine Perspektive und die anderen haben eine andere Perspektive, und manchmal in bestimmten Situationen ist es einfach spannend, verschiedene Perspektiven sich erstmal anzuhören, um dann vielleicht eine gemeinsame Perspektive daraus zu bauen, dann ist man erstmal viel lockerer mit anderen Meinungen als auch viel interessierter an der Meinung vom anderen. Und das geht so in die Richtung sehr wohl, also auch Hilfe für andere oder Hilfe von anderen zu organisieren. Also ihr seht, dieses Konzept der Resilienz hat sehr, sehr viele Überschneidungspunkte mit dem, was aus zumindest in meiner Definition, worum es im Achtsamkeitsansatz geht. Und es gibt jetzt ein eigenes Buch. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich die Autorin mit dabei habe. Autsch. Okay. Linda Graham. Die hat also ein Buch geschrieben, also ist eine Schülerin von Jack Kornfield, ist eine Psychologin in Amerika, hat ein Buch geschrieben, Der achtsame Weg zu Resilienz und Wohlbefinden ist der deutsche Titel. Ich habe den englischen Titel nachgeschaut, also zumindest den amerikanischen. Da kommt im Titel auch Resilienz vor. Ja, das ist ja immer ganz spannend zu schauen, ob der deutsche Verlag da nicht eben einen ganz anderen Titel draufklebt. Aber hier gibt es eine Überschneidung. Und sie hat als Ziel des Achtsamkeitstrainings hat sie die 5 Cs genannt. Und wir haben jetzt nicht mehr ganz so viel Zeit, um die jetzt im Detail durchzugehen, aber einige kennt ihr schon. Insofern, glaube ich, erreicht die Aufzählung. Das eine C ist Calm, also innere Ruhe zu entstehen zu lassen durch die Achtsamkeitspraxis. Kennt ihr? Das nächste ist Klarheit, Clarity. Kennt ihr auch, das ist nichts anderes als Vipassana. Die Dinge klar sehen, wie sie sind. Ist nicht wirklich neu. Dann nennt sie Kompetenz. Keine Ahnung, wie man das Englisch ausspricht. Kompetenz. Kompetenz. Okay. Also das, was man lernt, auch anwenden zu können. Also auf die eigenen Ressourcen zu greifen. Ist nicht explizit diesem Achtsamkeitsansatz, aber implizit auf jeden Fall. Dann eines meiner Lieblingsthemen, Connection, Verbindung. Ja, also in Verbundenheit sein oder eins sein, also wie immer man es nennt. So, kennen wir auch schon. Und der letzte, das finde ich interessant, das kommt immer wieder vor, aber ich finde es besonders spannend, ist Courage, Mut. Und zwar Mut im Punkto, die Dinge, die man wichtig findet, auch anzugehen. Das wäre jetzt so meine Kurzinterpretation von dem Teil. Also das Buch ist ziemlich dick, sie hat da bestimmt noch mehr dazu zu sagen. Aber ich denke, so als Überblick im Zusammenhang mit der Resilienz, finde ich, sind das offensichtlich zwei Ansätze, die extrem viel miteinander zu tun haben. Und ich finde den Begriff, also manchmal steht seelische Widerstandskraft, Gesundheit, als Psychologe definiere ich es eher um, sage ich, psychische Widerstandskraft. Da hat man nicht den Seelenbegriff mit drin. Ist mir persönlich sympathischer. Aber von der Idee ist es das Gleiche. Und ich fand spannend, dass es da wirklich diesen großen Konnex gibt, also zur griechisch-römischen Philosophie. Danke.